Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist Gottes Wort. Was ist Erlösung? Der Vers zeigt uns, dass Erlösung nicht irgendwie eine Vertröstung ist auf eine spätere Welt. Später bin ich dann mal im Himmel und dann ist alles gut. Sondern dass Erlösung etwas ist, was jetzt anfängt, indem ich umgewandelt wird in das Bild von Jesus. Jesus als der Typus, das Vorbild, was es heisst, als Mensch auf dieser Welt erlöst zu sein und erlöst zu leben. Das Wort, das Verb umgestalten, das kennen wir von der Biologie. Metamorpho heisst das auf Griechisch. Metamorphose kommt von dort her. Umgewandelt werden. In einen Kokon kommen und rauskommen als ein Mensch, der erneuert ist, verändert ist. Der die Flügel von Jesus bekommen hat. Das Verb, das ist in Gegenwartsform geschrieben. Das passiert jetzt und nicht in Zukunftsform. Das wird denn mal sein. Sondern jetzt fängt das an. Erlösung, das ist also nicht etwas Jenseitiges, sondern das ist etwas Diesseitiges. Etwas für heute. Die Elberfelder Übersetzung, das ist eine Bibelübersetzung, wo ein bisschen genauer Wort für Wort geht. Die sagt, das passiert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das bedeutet, dass ein Bereich von meinem Leben nach dem anderen verwandelt wird. Wir wandeln auf dieser Welt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Noch etwas, was erlöst wird. Noch etwas, was sich ändert an mir und Jesus ähnlicher wird. Noch etwas, was freier wird, anders wird, schöner wird. Himmel auf Erde. Ich habe auf mein iPad, mein erstes iPad Mini, wo ich auf Weihnachten einmal geschenkt bekommen, schon ein paar Jahre her, eingravieren lassen. Lukas 18, Vers 30. Der nicht Vielfältiges empfangen wird, zum Beispiel iPads, in dieser Zeit. Und im zukünftigen Zeitalter ewiges Leben. Vieles heute, noch mehr später. Halleluja. Genau. Willkommen in der Realität. Der Friedrich Nietzsche, das ist ein Philosoph, der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Der hat vieles gesagt, aber zwei Zitate, die sehr, sehr provokativ sind. Sein erstes Zitat, das, was wahrscheinlich die meisten von euch kennen, ist ganz kurz. Gott ist tot. Und ich bin nicht einverstanden mit dem, was der Friedrich Nietzsche sagt. Ich glaube, Gott lebt. Und er ist durchaus am Wirken in dieser Welt. Aber der Friedrich Nietzsche war ein Philosoph, der unglaublich gescheit war. Und einen messerscharfen Blick hatte in die Welt und in die Gesellschaft. Und hat auch die Christen beobachtet und die Kirche beobachtet. Und er hat vieles gemerkt, wo einfach sehr viel Wahrheit auch dahinter steckt. Und eins von diesen Zitaten, wo jetzt kommt, das ist wie eigentlich eine von denen Beobachtungen, die er gemacht hat, wo der Stein ins Rollen gebracht hat und ihn irgendwann einmal im Verlauf von seinem Leben hat sagen lassen, Gott muss tot sein. Und das Zitat, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssen sie mir singen. Also besser geht es fast nicht. Ich rede jetzt von anderen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Der Nietzsche hat Christen beobachtet und hat etwas gesehen, nämlich dass irgendwie das Erlöste in den Christen fehlt. Und ich glaube, er hat ein Stück weit recht. Mit das, was ich vorgeschwärmt habe, merken wir, dass unsere Realität sich eigentlich nicht oft und nicht immer so anfühlt. Und ich glaube, ein Stück weit liegt das daran, dass wir ein falsches Erlösungsverständnis haben. Ein falsches Verständnis davon, eben irgendwie später, aber jetzt ist halt alles so, wie es ist. Und dass wir wegen dem ein Stück weit in unserem Unerlösten selbst feststecken. Und die Leute uns sehen und denken, was? Du bist erlöst. Wo ist denn das? Das muss uns herausfordern, nachzudenken. Und dieser Frage nachzugehen, die ich jetzt stellen will. Wie kommen wir zu einem erlösten Leben? Nicht zum Himmel in Ewigkeit, sondern wie kommen wir dazu, dass das heute und jetzt schon anfängt in mir? Meine Antwort, das soll relativ einfach sein, wir bügeln. Wir machen Erlösungsarbeit. Wir arbeiten daran, an unserer Erlösung. Und jetzt schrillen wahrscheinlich ein Haufen Alarmglocken so, halt, Jesus ist doch mein Erlöser. Jesus hat doch alles gemacht und ich lebe doch aus der Gnade. Von mir gibt es doch nichts mehr zu machen. Und ich möchte erinnern an das Bild, das ich die letzten 2 Wochen gebracht habe. Dass unser Leben aus Jesus, aus Gott herauskommt. Der Vater, der uns Identität zuspricht. Und aus dem Zuspruch, aus dem heraus, kommt unser Gehorsam, unser Handeln, unser Gestalten von unserem Leben. Das fließt aus dem heraus. Und Leistung bedeutet, ich fange bei mir an. Und ich versuche, Gott zu beeindrucken und wegen dem macht dann Gott etwas. Ganz eine andere Reihenfolge. Also die, die das nicht gelöst haben, hören jetzt vielleicht nach, damit ihr das genauer versteht. Es passiert nicht aus der Leistung, sondern es fängt bei Gott an. Beim Geist, wo uns sein Lebensatem reinbläst. Und wir sind ein Segelschiff auf dem Ozean der Welt und der Wind ist da. Und die Gnade, die bläst in deinem Leben und die gibt uns die Möglichkeit, dass unser Lebensschiff in Bewegung kann kommen. Aber wir steuern das Boot. Wir nehmen unser Ruder in die Hand. Wir setzen Segel und wir sagen, und wir wollen, dass die Gnade von Gott uns bewegt. Und genau diese Bewegung bedeutet, dass Gott sagt, du hast Verantwortung für dein Leben. Das ist der Teil vom Königreich. Gestalt das. Ich gebe dir Wind. Aber wenn du nichts setzt, wenn du deine Segel unten lässt, dann wird nichts passieren in deinem Leben. Und ich glaube wirklich, dass wir auch ein falsches Verständnis davon haben, was Gnade ist. Dass wir in unserer Nussschale sitzen und warten und der Wind bläst und wir denken, warum passiert einfach nichts? Und wir schauen auf an einen leeren Mast ohne Segel und wir denken, warum bringt uns Gott nicht vorwärts? Und Gott sagt, setz endlich dein Segel. Mach jetzt etwas. Das ist Erlösungsarbeit. Antreiben, vorwärts raus, zur Kraft von der Gnade. Das Thema Gnade, das ist mir so wichtig, es wird im Verlauf dieser Serie einfach mal noch eine Vertiefung geben, nur dazu, was Gnade bedeutet und wie wir aus der Gnade können handeln. Die kommt dann später. Der Dallas Willard, das ist ein amerikanischer Autor, der hat ganz viel zu Nachfolge und Jüngerschaft geschrieben. Das ist wirklich saugut. Also setzt euch mit dem auseinander. Ein Buch, das mir sehr weitergeholfen hat, Jünger wird man unterwegs, heisst das. Und ich nehme jetzt 2-mal Bezug auch heute Morgen auf das Buch, aber für die, die das vertiefen wollen, war das eine Buchempfehlung. Der Verlag sage ich jetzt nicht, sonst läuft es dann unter Schleichwerbung. Und da hat eben geschrieben, der Dallas Willard, obwohl in uns die Verbindung zum göttlichen Leben geschlossen worden ist, wird unsere Persönlichkeit nicht automatisch Christus immer ähnlicher. Die Seele wird nicht von selbst heil und gesund. Wir kommen nicht ohne unser Zutun an den Punkt, an dem die Sünde die Herrschaft über uns verliert. Stattdessen müssen wir lernen und die Verantwortung annehmen, mit Gott an unserer Persönlichkeit zu arbeiten. Wenn wir wirklich das Chaos in unserer Seele überwinden und gehorsam lernen wollen, der kein Krampf ist, brauchen wir eine, und jetzt kommen meine Lieblingswort, durchdachte Agenda der Veränderung. Ha! Durchdachte Agenda der Veränderung, die sie auch konsequent umgesetzt wird. Vor einiger Zeit habe ich einmal eine App heruntergeladen auf mein iPhone. Das App heisst LiveSum. Und weiß nicht, kennt das jemand, LiveSum? Ha, jemand dort hinten. Sehr gut. Also, LiveSum, das ist eine App, die einem hilft, sein Essen zu kontrollieren. Also, wenn man zum Beispiel zu dick ist, dann kann man dort sein Zielgewicht eingeben. Und dann kann man sagen, in so und so viele Wochen will man abnehmen. Und ich habe das heruntergeladen in einer Zeit, wo ich wieder mal einfach einige Zeit zu viel gegessen habe und immer ein bisschen schwerer geworden bin. Und habe gefunden, jetzt will ich mal dran sein. Und die App, die ist mega spannend, oder? Da kann man dann wirklich jede Mahlzeit eingeben und dann weiss man, wie viel man gegessen hat am Tag. Und ich bin einfach dann, als ich das angefangen habe, gesagt, jetzt nimmt es mir Wunder. Was liegt eigentlich auf meinem Teller? Und dann habe ich ein paar Wochen, habe ich das mal konsequent und radikal umgesetzt. Und habe wirklich jedes Ding, das ich gegessen habe, gewogen und in das Gerät eingegeben. Also ich hatte zum Beispiel einen Teller mit Reis. Und statt dass ich die Portion einfach geschöpft habe, habe ich den Teller auf die Waage gestellt, natürlich Abzügung vom Tellergewicht. Und einfach mal wollte wissen, der Haufen Reis, oder? Was ist das jetzt in Kalorien? Oder? Und das Schöckchen, das ich dann zum Kaffee nehme, oder? Das kleine stinkige Ding, oder? Was macht das mit mir? Und habe wirklich mal alles notiert. Das ist so spannend gewesen. Einmal einfach das. Und jetzt, wenn ich jetzt eine Teller vor Augen habe, dann ich habe schon lange vergessen, was das genau ist. Aber so das Gefühl dafür, was das eigentlich ist und macht und für Auswirkungen hat, das ist ein Stück weit geblieben. Sehr, sehr spannendes Lernen ist das gewesen. Und das ist ja voll das Thema heute. So Muskelaufbau und Fitnesstrainings und dranbleiben, Ernährungsplan, Körpergewicht kontrollieren. All das ist voll das Thema von heute, oder? Und viele von uns sind wahrscheinlich in irgendeiner Form mit irgendetwas dran, so um den Körper in den Griff zu bekommen, behaupte ich mal. Und wenn wir das für unser Körpergewicht machen, warum denn nicht für unser viel wichtigeres geistliches Leben? Oder? Warum haben wir, wenn wir an unsere Seele denken, so ein passives Verständnis, dass es dort irgendwie passieren müsste? Warum machen wir einen riesen Plan, wenn es um unseren Körper geht und wenn es um unsere Seele geht, dann werden wir irgendwie so ein bisschen mal schauen und warten ab und sind nicht richtig dran, oder? Müssen wir nicht sagen, dort erst recht. Wenn es um unser Herz geht, erst recht, oder? Erst recht radikal sein mit der durchdachten Agenda der Veränderung. Wie könnte so ein geistlicher Trainingsplan aussehen? Ganz einfach. Drei Schritte, die wichtig sind. Ich glaube, das Erste, was wir brauchen, ist ein wacher Blick auf unser Leben. Hier im Heft, Teil der Lektion, habe ich so einen Kreis reinzeichnet oder zeichnen lassen. Übrigens hat das Erika Jakob gestaltet, das Heft, das muss man da mal sagen. Sie hat das wunderbar gemacht. Erika, da. Da, ich wecke. Ja, salut. Genau. Wunderbar. Erlösungsarbeit, ein Kreis, oder? Und ein wacher Blick aufs Leben zu haben, bedeutet, dort ein Stück von meinem Leben zu kennen, die Charaktereigenschaften von mir im Blick zu haben und meine Themen im Blick zu haben und daran zu überlegen, wo in unserem Leben wollen wir abnehmen? Wo sind wir geistlich fett geworden? Wo sind wir ungesund unterwegs? Wo leiden wir unter Muskelschwund von unserem Herz? Wo merken wir, dass wir anstehen? Was in unserem Leben ist nicht so, wie Jesus ist? Und wir sehen das und merken, dort stimmt es einfach nicht. Der Teil von unserem Leben ist total unerlöst. Und dann, wenn wir mit einem wachen Blick in unserem Leben unterwegs sind, wird Gott Momente schenken, wo wir etwas erkennen. Kairos-Moment. Kairos ist das, was Gott vorbereitet, um etwas zu machen. Kairos ist dort, wo der Wind anweht. In die Richtung will uns Gott treiben. Wenn ein Wind weht, dann bringt er uns dort an und sagt, das will ich neu machen. Und wenn wir das erkennen, wie unser Leben aussieht und wo Gott etwas vorbereitet, dass wir sollen in Angriff nehmen und können verändern, dann werden wir dort ankommen, wenn wir unsere Arbeit und unsere geistliche Trainingsagenda auf das ausrichten, wird sich das verändern. Vor etwa 2 Jahren haben Rahel und ich einen Kairos-Moment gehabt im Blick auf unsere Sexualität. Wir sind zusammengesessen und haben gemerkt, da gibt es Sachen, da stehen wir an, da sind wir nicht zufrieden, da ist es holprig, da ist es nicht so, wie wir uns das wünschen. Und für uns ist das ein Kairos-Moment geworden, wie wir gemerkt haben, hey, da gibt es jetzt etwas zu tun. Und wir sind dann einen längeren Prozess gegangen, mit Auseinandersetzung, mit Gesprächen, mit Ringen, mit Lernen. Und wir haben erlebt, wie im Verlauf der letzten Jahre unsere Sexualität, unsere Ehesexualität ein Stück erlöster geworden ist. Es ist nicht vollkommen, aber es ist ein ganzes Stück erlöster geworden. Und wir haben gemerkt, dort ist Jesus reingekommen und da sind wir ein Stück verwandelt worden in das Bild von ihm. Ganz aktuell, der Kairos, wo Gott bei mir dran ist mein Lebensrhythmus. Gott legt den Finger drauf auf mein Leben und zeigt mir, hey, so wie du innerlich willst leben, das ist einfach schneller, als du sollst leben, als du bist. Und ich möchte, dass du in das Tempo kommst, wo du bist und wo ich dich geschaffen habe. Und meine ganze Ungeduld und mein Gestresstsein, das kommt raus, weil ich innen einfach nicht in dieser Ruhe lebe, die Gott mir gegeben hat. Und jetzt bin ich dran, jetzt will ich, dass das erlöst wird. Ich will, dass sich das ändert, dass ich langsamer werde. Nicht gemütlich, aber in das Tempo, wo ich bin. Weil Jesus ist eins gewesen mit sich und mit seinem Tempo. Was sind deine Kairos-Momente? Die Momente zu erkennen, dort fängt Veränderung und Erlösung jetzt an. Ist es eine Beziehung mit einer Person, wo du merkst, dort ist jetzt einfach etwas dran, dass etwas neu wird? Ist es etwas in deiner Familie? Mit deinen Kindern? Ist der Moment dran, dort, wo du arbeiten gehst und merkst, dort ist immer der gleiche Knüppel, der kommt? Das gleiche Problem, die gleichen Entscheidungen, die du anstehst, die gleichen Werte, die du damit ringst. Das sind Momente. Und die zu erkennen, ist der Anfang von Veränderung. Und dann können wir, wenn wir das erkannt haben, wo Jesus dran ist, wo er etwas vorbereitet hat, was erlöst soll werden, dann können wir es anpacken und loslegen und an unserer Erlösung arbeiten. Weil da kommt Gnade von hinten und weiht das an. Und wie man das genau macht, das ist auch wieder Thema von einer weiteren Predigt. Die heisst der Lernkreis. Da gibt es so 6 Schritte, wie man das machen kann. So richtig schön amerikanisch. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann ist alles neu, wenn man das macht. Es ist ja klar, dass es nicht so einfach ist. Aber es ist doch ein Weg, wie man einen geistlichen Veränderungsprozess gehen kann, der mit Gnade, der mit Buße, der mit Umkehr und Glauben zu tun hat. Lernkreis, der kommt. Genau. Heute wollen wir jetzt noch bei unserem Vers bleiben, in diesem Vers bleiben. Und wir merken, wenn wir dann noch mal so unter die Lupe nehmen, dass Erlösungsarbeit eingebettet muss sein in einer Beziehung zu Jesus. Und zwar in einer Jüngerschaftsbeziehung zu ihm. In einer Beziehung vom Rabbi zum Schüler. Das wird sichtbar im letzten Teil von unserem Vers. Das heisst, also es ist der erste Teil vom Vers, aber der letzte Teil, den ich behandle. So, weil der Vers fährt so an. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Anschauen. Das heisst, Jesus ist das Modell und der Coach und der Ratgeber und der Begleiter und der, wo Gnade und Kraft gibt, dass wir verändert werden können. Jesus ist das Gegenüber und dort, wo wir ihn anschauen, passiert die Veränderung. Und das Wort anschauen, das ist auch wieder so ein spannendes Wort. Das kommt nämlich in dem ganzen Neuen Testament nur ein einziges Mal vor, und zwar an dieser Stelle. Also schauen kommt oft vor, aber das spezielle Wort für anschauen kommt nur hier vor. Und das könnte man eigentlich am besten übersetzen mit reflektieren. Spiegeln. Und das ist eigentlich das, was passiert, wenn man sündelt. Der Mann, der hat sich durch Sonne, sieht man es vom Kontrast? Ja, einigermaßen, gell? Genau. Der Mann hat sich durch Sonne ausgesetzt. Und sein Körper reflektiert jetzt etwas von der Sonne. Ich hoffe, dass dort, wo wir Jesus anschauen und uns ihm aussetzen, dass es nicht ganz so schmerzhaft ist. Und der Prozess ist auch nicht ganz so passiv, wie dass wir in der Sonne liegen. Aber dass wir vor Jesus sind und so schauen, dass das etwas macht mit uns. Dass wir anfangen, etwas von ihm zu reflektieren in unserem Leben. Ich meine, da sieht jeder, der Mensch war in der Sonne gesehen. Und also die Bibelstelle, wo wir dran sind, im Korintherbrief, die nimmt ja Bezug auf das Alte Testament und zwar auf die Geschichte, wo der Mose in der Wüste war mit dem Volk und dann hat es das Zelt von der Begegnung gesehen und der Mose ist immer wieder in das Zelt gegangen und ist dort mit Gott zusammen gewesen. Und dann lesen wir, dass wenn er aus dem Zelt rausgekommen ist, dass sein Gesicht so geleuchtet hat von der Herrlichkeit von Gott, dass die Leute ihn nicht anschauen konnten. Und dann haben sie ihn gebeten, leg doch bitte eine Kapuze an, dass wir es mit dir aushalten. Mach etwas über dein Gesicht. Weil Jesus so sichtbar geworden ist in deinem Leben. Auf das bezieht der Text vom Neuen Testament, vom Korintherbrief, nimmt er Bezug. Christ werden bedeutet einfach, dass ich anfange, auf Jesus zu schauen. Und zwar auf Jesus zu schauen, als der, den ich sehe, als jemand, so will ich sein. So will ich werden. Und Jesus hat sein Leben gegeben, er ist für uns gestorben, dass wir eine neue Beziehung mit ihm anfangen können. Und das ist die Einladung, wieder zu ihm zu kommen. Und können vor Jesus zu kommen und vor ihm zu stehen und können sagen, ich möchte so werden wie du. Christ werden bedeutet, durch den Kanal zu gehen, wo Jesus vorbereitet hat, durch die Türe, die er geöffnet hat mit seinem Tod und vor Jesus zu stehen und sagen, und ich will so sein und werden wie du. Und wir stehen vor ihm und lassen uns verwandeln von ihm. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da ist heute, der die Entscheidung noch nicht getroffen hat, wo Jesus noch beobachtet, der noch weit weg ist. Aber wenn du merkst, du möchtest das, du möchtest mit dem Jesus leben, du möchtest in den Bund mit ihm treten und du sehnst dich danach, dass dein Leben erlöster wird, dann mach den Schritt. Gang auf ihn zu. Nachher in der Anbetungszeit und im Abendmahl. Geht. Sag, ich will mit dem Jesus leben. Ich möchte nochmal da Dallas Willard zitiere. Anbetung wird zur Grundstimmung unseres Lebens. Sie ist die stärkste Kraft, wenn es darum geht, unser Wesen umzugestalten. Nichts kann das Gute im Menschen besser anregen, fördern und festigen, als ein klarer Blick auf Gottes Wesen. Ich habe mal von einem Zeitli ein Fernseh oder eine Sendung gesehen oder einen Zeitungsbericht gelesen, ich weiß es nicht mehr. Aber dort ist es um die Fähigkeit von unserem Hirn gegangen, Bewegungsabläufe zu speichern. Das heisst also, wenn ich Roger Federer beim Tennisspielen zuschaue, dann speichert mein Hirn das ab, wie er sich bewegt. Das kommt in unser Hirn rein. Und das bedeutet, oder, dass Fernsehen schauen mich zum Supersportler macht. Also uns ist ja klar, dass es so nicht lenkt und nicht funktioniert. Dass ich auch muss auf den Platz gehen und die harmonischen Bewegungen, die perfekten Bewegungen vom Federer muss nachmachen. Und ich muss schauen, dass das von meinem Hirn in meine Hand geht und dass sich die Synapsen in meinem Hirn mehr und mehr neu bilden und neu formen, bis das wirklich Intus ist in mir. Aber unser Schauen setzt tatsächlich einen Anfang in unserem Hirn. Speichert etwas, das mir noch zur Verfügung steht. Und wenn ich lerne, das zu brauchen, dann wird das Teil, wie ich das mache. Das braucht es auch hier dazu. In Jesus sehen wir das vollkommene Bild, was Erlösung bedeutet. Und wenn wir die, die vollkommenen Handlungs- und Bewegungsabläufe von Jesus beobachten und in unsere Hirnströme hineinnehmen. Und wenn wir durch Imitation, durch Gehorsam das nachmachen, dann bilden sich Sachen in unserem Hirn, dann ändert sich etwas an unserem Körper auch und wir werden ein Stück weit wie Jesus. Ein Stück mehr. Nie in Vollkommenheit, aber ein Stück mehr. Und ich bin heute ein bisschen erlöster wie noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Wegen dem sind mir auch die nächsten vier Predigten wichtig, wo wir vier geistliche Trainingsübungen anschauen miteinander. Wie können wir uns Jesus aussetzen? Wie können wir in seiner Gegenwart sein und uns von ihm prägen lassen? Vier Wege, wie das funktioniert. Achtsamkeit, Stille, Verzicht, Gebet. Und das ist das Fundament, Grundausrüstung von Arbeitsinstrument, um in das Bild von Jesus verändert zu werden. Ich möchte mit dem Vers aus dem Philipper 3 abschließen. Ich glaube, ich habe den auch drauf. Ja, genau. Dort sagt der Paulus, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Da geht es sehr stark um Jüngerschaft. Der Vers zeigt uns, dass Jesus nicht nur dort oben ist, als eine grosse, gewaltige Größe, nicht nur in der Bibel, in der Schrift verborgen ist, nicht nur in unserem Herz drin ist, sondern Jesus ist auch in mir. Und ich, da vorne, ich habe erlöste Aspekte. Und Paulus fordert uns raus, voneinander zu lernen. Ihr sollt von mir lernen, vom Simon Calderei, was es heisst, erlöst zu sein. Es ist nicht alles erlöst an mir, sondern ein paar Sachen. Aber wir sollen das, was wir verstanden haben von Jesus, das, was erlöst ist für uns, das sollen wir brauchen und anderen sichtbar machen. Und wir sollen mit anderen unterwegs sein und wir sollen aufeinander schauen. Was hat die Person? Was hat mein Ehepartner? Was hat mein Freund an sich, der erlöst ist? Und dann sollen wir einander helfen, an das dran zu kommen. Es gibt nicht mehr an mir, wie es an dir gibt. Und du bist genau gleich herausgefordert, das zu geben wie ich. Aber wir sollen aufeinander schauen und voneinander schauen. Der Paulus ist ja da konsequent, oder? Schaut auf mich. Und wenn ich nicht um bin, dann schaut auf die, die so sind, wie ich bin. Und wenn, das sagt er nicht, aber wir können logisch weiterdenken, wenn die nicht um sind, dann schaut auf die, die um sind. Aber schaut aufeinander. Und werdet nicht für geistliche Menschen, die irgendwie denken, in der stillen Kammer, dort passiert alles, wenn ich nur bete und für mich sehe. Wenn wir so sind, dann sind wir in einer Kultur von jeder für sich auf seinem heiligen Berg. Alle schauen auf Jesus, aber niemand schaut aufeinander. Und wir vereinsamen und wir erleben nicht das, was Gemeinschaft sein soll. Nämlich, dass wir einander zeigen, was es heissen kann, Jesus ähnlicher zu werden. Jeder mit seinem Stück, mit seiner Geschichte und mit seinen Möglichkeiten. Und Jüngerschaft bedeutet, das, was ich habe und erlebt habe mit Jesus, das stelle ich zur Verfügung, dass es nachgemacht werden kann. Und das, was mir fehlt und was ich mir danach sehe, das schaue ich um und ich sage, bitte, hilf mir. Nimm mich auf ein Stück Weg von der Jüngerschaft mit, damit ich Jesus ähnlicher werden kann und ein bisschen erlöster kann sein. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen.